herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Heute sind wir es auch wieder, nachdem ja gestern die Sendung kurzfristig wegen Streik ausfiel. Aber jetzt, wie gewohnt, live mit einem wunderbaren Gast, Jörg Hartmann, einem der profiliertesten deutschen Schauspieler, preisgekrönt für sein Spiel in der ARD-Serie Weißensee und im ARD-Tatort aus Dortmund. Jetzt schreibt er auch noch. Der Lärm des Lebens heißt sein erstes Buch. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jörg.
Dankeschön, sehr nett.
Fühlt sich doch gut an, oder? Erstes Buch.
Ja, fühlt sich gut an. Ja. Gestern eine Buchpremiere in Berlin beim RBB, großer Sendesaal. Die Hütte war voll. Das war so ein herrliches Gefühl.
Waren dann auch ein paar Kollegen da oder Kolleginnen?
Auch ja. Ich durfte natürlich auch noch Freunde einladen. Ja. Die saßen vorne in der ersten Reihe. Nein, es war wirklich schön. Die Leute waren, glaube ich, wirklich sehr angetan. Aber das hat einfach Spaß gemacht, jetzt mal Reaktionen zu testen. Ich habe natürlich Stellen aus dem Buch vorgelesen. Das war der Lackmustest sozusagen. Toi, 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 hat funktioniert.
Ist bestimmt auch aufregend, ne? Weil ein Buch, und das ist ja auch sehr autobiografisch, du offenbarst auch ein bisschen was von dir.
Ja, ich lehne mich damit aus dem Fenster, das stimmt schon. Es ist Neuland, also ich kann mich nicht hinter einer Rolle verstecken in dem Fall. Aber das wollte ich so, das ist in Ordnung.
Du kannst ja hier sehen, wer es, der Lärm des Lebens, schon mal so ein bisschen spoilern, um was es geht. Mach schon mal neugierig. Aber nur kurz.
Nur ganz kurz. Naja, es ist gespeist aus Selbsterlebten. Ich erzähle die Geschichte meiner Familie, natürlich auch ein bisschen über mich, aber es ist eine Liebeserklärung an die Herkunft, sagen wir mal, an die Familie auch. Mhm. Humorvoll, tragisch, alles drin.
Gerade haben wir ja gehört, Schreiben die neue Leidenschaft. Ist das so?
Ja, also ich lasse die Schauspielerei nicht sein, keine Sorge. Aber in der Tat, das Schreiben war schon immer ein Ding von mir. Ich habe das immer verfolgt. Ich habe früher mal Theaterstücke geschrieben. Irgendwann auch eine Komödie als Drehbuch. Gut, dann habe ich mal eine Folge für unseren Tatort beitragen dürfen. Und jetzt ist es plötzlich Prosa geworden.
Ja, und ein ganzes Buch.
Ein ganzes Buch, ja.
Mehrere hundert Seiten. Wie lange hast du geschrieben?
Kann ich gar nicht so leicht beantworten. Ne? Also so von da bis da. Ich habe... Was sollen wir sagen? Ein Jahr, anderthalb? Mhm.
Und wie und wo? Hast du dich dafür immer ganz in Ruhe zurückgezogen oder hast du so nebenbei?
Naja, sagen wir mal so, wenn die Kinder nicht zu Hause sind, geht's auch zu Hause. Ja. Dann bin ich da auch ganz streng. Sobald die in der Schule sind, fange ich an und habe dann mein Pensum. Also da warte ich nicht auf den Musenkuss. Aber ich konnte auch in der Tat in einem Café schreiben. Da, wo ich wohne in Potsdam, da gibt es eins, wo in der ersten Etage keine Musik läuft. Und wenn überhaupt, sitzen dann nur die Studenten mit ihren Laptops und arbeiten. Und da stört mich das alles nicht, da kann ich mich konzentrieren.
Die Kinder, zwei sind noch im Haus, 7 und 8. Die Große, glaube ich, ist die auch noch da, 20?
Mittlerweile ist sie 9, die Kleine.
Ja, auch schon.
Ja. Die Große ist fast 21. Nein, die ist nicht mehr zu Hause. So ist das. Das hat ja auch mit dem Lärm des Lebens zu tun. Nicht?
Der Lärm des Lebens. Wie laut ist denn der Lärm deines Lebens?
Ist natürlich unterschiedlich. Also Lärm steht jetzt hier nicht nur für Krach, sondern auch für Trubel, für Lebenspralles. Ja, auch dafür, dass man das Leben nicht planen kann. Das Leben ist eine Baustelle. Geiler Filmtitel. Ich finde die Assoziation ganz schön, die dieser Titel ermöglicht. Und für mich ist das Leben... prall und voll mit allem Möglichen und manchmal auch wirklich sehr laut. Dann wünscht man es sich leiser, oder? Wie geht dir das?
Absolut. Ich finde es mittlerweile in Restaurants vor allem tatsächlich sehr laut. Aber ich glaube, das liegt daran, wenn man älter wird. Auf einmal wird alles lauter.
Aber überall, selbst auf dem Klo ist dann Popmusik oder so. Ich denke, wenn ich in die Disco will, ja gut, aber dann gehe ich doch nicht ins Restaurant. Ne? Schlimm, wir werden alt.
Wir sind also, es leider, Jörg. Wir sind es. Du bist ja noch ein Jungspund.
Ja.
Aber wir werden nicht, wir sind es. Warum hast du das Buch geschrieben? Was war so der Anlass?
Der Anlass war der Tod meines Vaters. Schon vorher hat in seinen letzten Lebensjahren oder zumindest in den letzten Monaten wurde es immer heftiger, hatte er Demenz. Und schon zu dieser Zeit konnte ich es schwer ertragen, dass die Demenz all seine Erinnerungen irgendwann komplett auffressen würde. Und dass mit ihm irgendwann, ja, nicht nur die Erinnerung, seine Geschichte und die seiner Eltern gehen. Und plötzlich dachte ich, nein, ich muss das alles notieren. Auch die Erlebnisse, die ich mit ihm hatte, die waren so berührend, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte das festhalten. Und dann habe ich Notizen gemacht. Erstmal Erinnerungen gesammelt, bis ich dann später, einiges später, angefangen habe zu schreiben.
Hier sehen wir auch deinen Vater als jungen Mann. Vielleicht hat er dich sogar auf dem Arm.
Ja, das bin ich. Ja, vor der Stiftskirche in Herdecke.
Er ist ja so der heimliche Star des Buchs, kann man fast sagen. Ist auch ein sehr besonderer Typ gewesen.
Ja.
Wie würdest du ihn beschreiben?
als einen sehr untypischen Vertreter seiner Generation. Ja, so die Männer, die dann irgendwie als Kind noch den Krieg mitgekriegt haben und diese junge Bundesrepublik aufgebaut haben, waren ja vielleicht eher so, naja, die hatten sich so ein Gefühlspanzer umgelegt. Und er hatte damit überhaupt keine Probleme. Also Gefühle zu zeigen, der machte seinen Quatsch, der war ein Hofnarr, der hat wirklich seine Show abgezogen. Vor allen Leuten, bei der Familie, auf seinen Handballfesten. Der war auf eine Art, glaube ich, ziemlich frei. Es war egal, was die Leute von ihm gedacht haben. Und das mit dieser Empathie oder diesen Gefühlen, diesen Antennen, die er hatte, das hat er mit seinen gehörlosen Eltern zu tun. Davon bin ich überzeugt. Wo Sprache keine Rolle spielte. Da musste man einfach auf sein Gefühl hören.
Das heißt, beide Eltern gehörlos, taub, stumm.
Genau.
Und er hat mit denen mit Gebärdensprache kommuniziert?
Genau, richtig. Also er hatte noch drei Brüder. Es waren vier Jungs, die im Dritten Reich großgezogen haben. Und sie haben es geschafft, erstaunlicherweise. Ja, ja. Er hatte den Vorteil, dass er hatte zwei ältere Brüder. Er war nicht der Älteste, sondern konnte von denen auch was lernen. Die hatten dann auch irgendwie noch so eine Hilfe mal eine Weile im Haushalt.
Hier sehen wir auch die Großeltern. Du schreibst ja auch im Buch, dass es ja auch besonders ist, dass sie tatsächlich den Nationalsozialismus überlebt haben.
Ja, mein Vater hat mir immer erzählt, wir waren bei Adolf auf der Liste. Ja, und wenn dieses beschissene tausendjährige Reich noch länger gedauert hätte, wer weiß, ob es uns dann überhaupt noch geben würde. Ob du da wärst, ja, wären wir zwangssterilisiert worden oder sowas. Wir waren nicht vollwertig, ne? Das war so das Wort. Was das genau bedeutet, das habe ich leider nie rausgekriegt. Das wusste wohl mein Vater selbst nicht. Natürlich nicht, das haben ja die Eltern ihm nie gesagt. Vielleicht wussten sie es selbst auch nicht. Und ich habe auch versucht, da noch in Archiven zu forschen und das rauszukriegen. Aber leider bis jetzt nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was gibt. Aber wahrscheinlich das Los der sogenannten kleinen Leute, dass sie schlechter dokumentiert sind als die großen Tiere. Ne? Mhm.
Dieses Gehörlossein der Eltern, wie würdest du sagen, hat das ihn geprägt?
Naja, dadurch, dass bei seinen Eltern die Sprache keine Rolle spielte, nicht spielen konnte, mussten sie ja auf ihre Intuition hören. Sie haben die Menschen, glaube ich, unmittelbar erlebt und intuitiv erfasst und lagen, glaube ich, immer richtig damit, mit ihrer Einschätzung der Menschen. Und das hat mein Vater übernommen, ich glaube, alle seine Brüder auch.
Du auch ein bisschen?
Das hoffe ich weiß nicht, vielleicht hat es mir geholfen. Für meine Frau sagt immer, ja, du hast eigentlich immer so die richtige Einschätzung, das stimmt, was du gesagt hast. Aber mein Vater hatte das definitiv. Das hat auch meine Mutter dann immer bestätigt. Ja, ja, Hupsi, hast recht gehabt, ist ja so.
Hier sehen wir dich, oder haben wir dich gerade mit deiner Frau gesehen, kommen wir gleich noch drauf, auch natürlich auf die Familiengeschichte, weil die einen großen Teil einnimmt in deinem Buch. Wir gehen auch gleich ins Ruhrgebiet, damit du dich auch ganz zu Hause fühlst. Aber dieses Spielen.
Ich fühle mich so fremd hier in Hamburg. Nein, ist schön bei euch.
Das Spielen, das ist ja deine große Leidenschaft, vielleicht jetzt auch das Schreiben. Und die Männer, die Sophia Münder getroffen hat, die lieben das Fliegen. Sie sind Akrobaten der Lüfte.
Was bedeutet mir das Fliegen? Fliegen ist mein Leben. Es macht unheimlich Spaß. Es ist göttlich.
Akrobatik am Himmel. Das ist die Leidenschaft von Klaus Cordes und anderen Piloten. Sie alle möchten sich beim Kunstflug mit ihren Oldtimer-Fliegern messen. Bei den Vintage Aerobatic World Championship. Austragungsort ist der Flugplatz in St. Michaelis-Donn bei Dithmarschen. Aber jetzt hängen die Wolken zu tief. Deshalb soll ein Luftrennen stattfinden. Klaus Cordes ist Wettbewerbsleiter.
Gewonnen hat der für die beiden Runden um den Flugplatz die kürzeste Gesamtzeit braucht.
Für ihn gibt es nichts Größeres als Fliegen. 40 Jahre lang war er Kapitän, ist Fluglehrer, unterrichtet sogar Flugphysik.
Als wirklich kleiner Junge schon. Bin ich mit meinem Vater auf den Flugplatz gerannt, dann ist das Interesse nicht so angesprungen. Aber als ich mich dann irgendwann für einen Beruf entscheiden musste, da hat Lufthansa eine Werbekampagne gemacht, dass sie Piloten suchen. Und dann habe ich mich beworben und dann bin ich genommen worden. Und von dem Augenblick an, wo ich zum ersten Mal selber geflogen war, da war es passiert, da gab es kein Zurück mehr. Ölhahn offen, Sprithahn offen. Magnet aus.
Natürlich möchte auch Klaus Cordes beim Luftrennen an den Start gehen. In einem denkmalgeschützten Doppeldeckerflieger, dem 86 Jahre alten Stieglitz.
Der Stieglitz hat eigentlich alles, was man sich so von einem Doppeldecker wünscht. Doppeldecker, offen, er hat einen Sternmotor, er hat einen schönen Holzpropeller, er hat eine wunderbare Lackierung und er fliegt sich traumhaft. Also alles, was man sich nur wünschen kann, ist in diesem Flugzeug vereint. So, Bernie, lass mal anfangen. Ich schnall mich an, wenn der Motor läuft.
Aber erstmal muss der Oldtimer anspringen.
Der mag manchmal nicht so, wie er soll.
Alles, was wir jetzt brauchen, ist schlaue Sprechen.
Dann endlich. Der Stieglitz macht, was er soll. Und der Ehrgeiz ist geweckt.
Natürlich. Sport macht man, um zu gewinnen.
Die Teilnehmer sind aus ganz Deutschland mit ihren Oldtimern angeflogen, um hier zu starten. Beim Luftrennen haben die langsameren Flugzeuge einen Vorteil. Sie können die Kurven enger fliegen. Der Schiedsrichter nimmt die Zeiten.
3 Minuten und 20 Sekunden.
Dann hebt auch Klaus Cordes ab.
Es ist ein Spiel mit Geschwindigkeit, Gas und Höhe. Und es soll in erster Linie Spaß machen. Toll! Macht Spaß. Jeder hat so seine Taktik. Mal sehen, was am Ende dabei rausgekommen ist.
Beim Luftrennen reicht es nicht fürs Treppchen. Den Kunstflug aber gewinnt er in der Kategorie Looping the Loop. Die Hauptsache ist, Klaus Cordes fliegt.
Ich wünschte, viel mehr Leute, die unsere Geschicke bestimmen, würden die Welt von oben sehen. Dann würden sie nämlich sehen, wie schön und friedlich die Welt da unten liegt. Und dass man sich eigentlich auf dieser Welt gar nicht streiten muss, dass man auch zusammenleben kann.
Ja, schöne Höhenflüge, wenn man es so sieht und ich selber drin sitze. Ne?
Oh, herrlich, ich melde mich da sofort mal an, damit ich mitfliege.
Obwohl, stimmt es, dass du vorher die Maschinen oder die Flüge so ein bisschen segnest, bevor du da reingehst?
Ja, segnen klingt jetzt so nach Weihrauch und christlich-kirchlichem Segnen. Naja, ich versuche so ein bisschen meine Energien zu schicken. Alles ist gut und ich werde auch wieder landen.
Hat ja funktioniert bis jetzt.
Bis jetzt, ja. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt dabei.
Wir sind in deiner Heimat. Wir sind in Herdecke. Wo genau sind wir? Das ist ja übrigens sehr, sehr schön.
Das ist
Ruhrgebiet.
Richtig süß. Ja. Das ist die Stiftskirche, man sieht den Turm, ja, die Kamera zieht auf, jetzt sieht man es, da bin ich getauft worden auch, ja. Da war vorhin mein Vater zu sehen auf der anderen Seite. Das ist der Stiftsplatz und ungefähr der Blick hier auf diesen Platz, wenn man jetzt als Fernsehzuschauer und Zuschauerin draufschaut, da würde man aus dem Stiftsplatztheater gucken. Und das Stiftsplatztheater hat für mich natürlich eine Bedeutung. Das ist da vor Ort ein sehr bekanntes Laientheater, die gibt es immer noch und da habe ich... Ja, ich habe auch Schultheater gemacht, aber da habe ich dann sozusagen so richtig angefangen.
Ach ja, auch so eine Komparsenrolle oder schon richtig kleine Besetzungen?
Nee, große Rolle.
Große Rolle
und
schon.
Am Abend der Premiere wusste ich, ach komm, Hartmann, mach dir nichts vor. Biologie ist zwar schön, aber du willst doch eigentlich auf die Bühne.
Ja, wolltest du ja zuerst werden. Irgendwas mit Biologie,
genau.
Biologe.
Ja.
Aber dieses Herdecke, Ruhrgebiet, es gibt ja so viele Klischees über das Ruhrgebiet. Stimmen die? Ist das so herzlich und...
Also dieses Klischee stimmt natürlich, dass die Leute herzlich sind und witzig. Das Klischee, dass es im Ruhrgebiet grau ist, stimmt natürlich nicht. Also man sieht, es ist sogar pittoresk. Also Herdecke hat eine kleine süße Altstadt, liegt landschaftlich wirklich herrlich. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung natürlich. Ne? Also fahrt mal dahin, sonst glaubt ihr es nicht. Es liegt zwischen zwei schönen Seen, es sind Berge, grüne Berge. Und man kann wirklich an den Ursprung des Ruhrgebiets eigentlich kommen. Also da hat alles angefangen. Und nebenan im Muttental.
Und da bist du aufgewachsen?
Und da bin ich aufgewachsen.
Mit großer Freude,
wie es scheint.
Ja, gibt Schlimmeres. Ja. Wie deine Kindheit, wie können wir uns die vorstellen? Du hast im Buch geschrieben, einfache Kindheit. Aber eben dieser wahnsinnig lustige, lebenslustige Vater. Papa, Mama hatten auch mal zusammen eine Pommesbude. Also wie war deine Kindheit?
Also einfach im Sinne von, ne, wir waren jetzt nicht super reich, aber uns hat nichts, mir hat nie was gefehlt. Ja? Das war ja auch in dieser damaligen kleinen Bundesrepublik irgendwie noch möglich. Ne, da konnte man auch noch mit normalem Gehalt gut durchs Leben kommen. Und ja, mein Vater war, wie gesagt, er war ein ziemlich bunter Hund. Der hat so seine Mannekes gemacht und Humor war was ganz Entscheidendes. Das ging also bis zu einer ziemlichen Albernheit sogar. Also, dass meine Mutter ihn manchmal sogar ein bisschen eingrenzen musste. Ne? Die hat das alles im Griff gehabt, auch zu Hause und so. Und, aber mein Vater hat auch, wie seine Brüder, aber er, glaube ich, am extremsten, hat er seine Späßchen gemacht. Er hat auch die Gebärdensprache seiner Eltern verballhornt. Das war so sein Markenzeichen. Und alle auf irgendwelchen Festen dann, upsi, mach mal, komm, mach mal wieder hier deine Menekes. So halt, ja, ne?
Und du warst die Fackel. Das war dein Spitzname?
Das war mein Spitzname. Es kam vom Handball. Eine Fackel
war. So ein Burner oder was?
Ein harter Wurf, ein richtiger Wumms. Ja.
Also, Papa war Handballer.
Aber das war ironisch gemeint.
Mhm. Ach so,
bei
du
mir war es ironisch.
Du hattest keinen Wumms als Handballer.
Ich war jetzt eine ziemliche Flitzpiepe, also keine große Sportskanone. Das war mein Vater.
Yeah.
Ja. Aber in diese Fußstapfen konnte ich nicht treten.
Aber Fackel, ich finde, so schlecht ist der Spitzname nicht. Da hat man das Gefühl,
süß, ne?
Nee, Wahnsinn.
So werde ich heute noch genannt.
Ja. Wenn du zurückkommst nach Heddecke.
Ja, ja.
Wenn du das so gern mochtest, wieso bist du eigentlich irgendwann weggegangen? War dir das zu eng, zu klein oder
naja, gut,
wegen des Theaters?
Ich wollte ja Schauspieler werden jetzt. Da muss man natürlich Heddecke verlassen, das ist klar. Und dann bist du in so einem gewissen Alter, wo du natürlich auch unbedingt raus willst, ja, wo dir dann die Kleinstadt nicht genügt und du denkst, oh Gott, ist alles so eng hier und jetzt bin ich ein ganz toller Hecht. Ja, und jetzt will ich raus in die Welt. So, das ist normal und das musste ich machen. Und aber ich bin nie mit wehenden Fahnen da abgehauen oder so, überhaupt nicht. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man, so ging es mir, was einem auch fehlt, ne? Wie sehr einen die Herkunft prägt und geprägt hat.
Was fehlte?
Was der Humor dir? Der Leute, der Ton, dieser Herkunftston. Ich muss mich da, wenn ich da bin, nicht erklären. Also so, man hat so einen gemeinsamen Nenner, den man sich da einigt. Also es geht wahrscheinlich jedem so, der nach Hause kommt.
Ja, vor allem deine Mutter und Schwester leben ja auch noch in Heddecke, ne?
Meine Mutter lebt da noch, meine Schwester lebt da noch, Patenonkel und mit Frau und noch einige andere. Also da brauche ich nur kurz aus dem Haus gehen. Das Haus, wo ich auch aufgewachsen bin, da komme ich keine 10 Meter weit. Und ach, was machst du denn hier? Ist ja ehrlich, ich habe wieder gesehen, zeig doch mal schöne Ecken von Dortmund oder irgendwie so geht das dann.
Durch das, was die beim Tatort sehen, was du da zeigst.
Ja, ja,
wenn
klar.
Du da als Kommissar bist, bist du ja auch ein Dortmunder. Also so Klischee, so stellen wir uns die ja auch vor, die Dortmunder oder Ruhrgebietstypen. Sagen dann eigentlich die früheren Nachbarn, Familie, Freunde in Heddecke, ey, so ist doch so ein Ruhrpott-Kommissar gar nicht oder sagen die genauso?
Ja, am Anfang haben sie sich gewundert, warum der so ein Grießkram ist. Mhm. Das ist jetzt ja gar nicht so typisch Ruhrpott. Ich meine nicht, dass es da auch nicht Sonne-Leute gibt. Es gibt Sonne und Sonne, wie man bei uns sagt. Aber die mussten sich erst dran gewöhnen.
Mhm.
So, in der Heimat wird man dann ja meistens am kritischsten beäugt.
Absolut.
So ist das. Kennst du das?
Ja.
Ja?
Mhm.
So, aber ich glaube, jetzt haben wir sie endlich eingefangen, alle. Nicht alle, aber die meisten.
Du schreibst auch, dass du früher eigentlich erst schüchtern warst. Passt ja gar nicht so unbedingt zu Schauspieler, oder? Wo man
Naja, weiß ich nicht. Warum wird man Schauspieler? Jetzt könnte ich so küchenpsychologisch daherkommen und sagen, ja gut, da kann ich halt eine Nummer abziehen. Da kann ich mich verstecken hinter einer Rolle und aus meiner Schüchternheit ausbrechen. Vielleicht kommt ja auch so eine Schüchternheit daher, dass man so viel aufnimmt und wahrnimmt und sich zurückzieht. Und ich habe halt wahnsinnig gern gezeichnet, ganz viel. So, also da war schon immer irgendwie so eine Ader. Warum ist das so? Da müsste ich mal überlegen. Also das ist gar nicht so leicht. Wie warst du denn früher? Warst du
auch schüchtern?
Warum war das bei dir?
Warum war das bei mir? Ich weiß auch nicht. Es kam so. Irgendwie.
Es ist einfach so.
Irgendwann.
Also jetzt könnte man denken, oh Gott, diese traumatisierte Kinder.
Nee.
Dann ziehen die sich zurück. So war es ja gar nicht.
Nö. Vielleicht aber auch, du hattest einen spaßigen Vater, ich auch. Und vielleicht hat man gesehen, das ist auch nicht schlecht, wenn andere Leute dann lachen und begeistert sind.
Vielleicht.
Und dann denkt man auch so ein bisschen Bühne. Wer weiß. Also wir reden da nochmal drüber.
Kommen wir nochmal drauf zurück.
Ja, jetzt aber hier erstmal das Ruhrgebiet. Nicht in Heddecke, aber in Dortmund, da ermittelt ja, wie gesagt, dein Tatort-Kommissar Peter Faber. Das ist ein Kantiger, du hast schon gesagt, spezieller Typ. Und der fuhr jahrelang ein Auto, das nicht nur für ihn Kult ist. Nils Krützner.
Er ist eine Ikone schwedischen Automobilbaus. Ein Wagen mit Ecken und Kanten. Aber auch mit Linien, mit Geschichte, Ausstrahlung und Charisma. Ein Auto nicht nur für Tatortkommissare. Er ist die Verbindung aus Ästhetik, Sicherheit und Power. Der Saab 900 Turbo. Lockeres Zusammenkommen einer Gruppe von Saab-Enthusiasten aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Ein Netzwerktreffen, welches viel alten Stahl mit Wissen aus der Community vereint. Motorcheck beim 900er i, ein Kombi-Coupé von 1987, eigentlich unverwüstlich.
Gummimanschetten an der Lenkung, wenn die kaputt sind, ne, da sammelt sich über die Jahre auch immer Öl, dann kann dir das unten auf die Träger laufen.
Ich finde die Autos sehr zuverlässig, obwohl sie so alt sind. Die sind ja viele schon mehr als 30 Jahre alt. Und die meisten Leute, die ich kenne, fahren die Dinger ganzjährig. Sommer, Winter, Urlaubsfahrten, alles dabei. Die stehen nicht nur in der Garage.
Er ist der Oldtimer für den täglichen Einsatz. Die Ersatzteillage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Kreativität und Improvisation helfen oder eben die Saab-Gemeinde.
Wir versuchen halt einfach aus der Leidenschaft heraus die Marke so ein bisschen am Leben zu halten. Wir haben ein Herz für Saab in der Community und wir tun auch eine Menge, um die Fahrzeuge zu erhalten. Das ist teilweise nicht vernünftig im wirtschaftlichen Sinne. Das ist halt ein Hobby, eine Leidenschaft man hat hinterher ja auch einen Wert geschaffen.
Ihr Lieblingsauto, Geschichte. Seit 1994 wird er so nicht mehr gebaut. Der Hersteller insolvent und abgewickelt. Die Autos werden immer seltener, aber es gibt sie noch, dank der vielen 900er-Fans, die an ihm festhalten.
Diese Autos machen total glücklich und die Leute, die diese Autos fahren, sind irgendwie fast alle gut drauf.
Es ist ein Auto, zu dem man auch eine Beziehung hat. Und Saab-Fahrer, wenn man sich begegnet, die alten Saab 900 wohlgemerkt, die grüßen sich, wenn sie sich irgendwie auf der Fahrt begegnen.
Es ist das Individuelle. Das Fahrzeug ist stabil, es ist sicher, es ist zur damaligen Zeit war extrem innovativ.
Und man hat sich reingesetzt und saß auch wunderbar. Die Sitze sind einfach herrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Sound. Wenn man so ein bisschen Gas gibt oder anfährt, das finde ich einfach toll.
Der 2-Liter Reihen-Vierzylinder, Turbo aufgeladen. Das Arbeitstier unter der Karosse, die für viele als Klassiker der Moderne gilt. Eher funktional als modisch und daher zeitlos elegant.
Man ist mit so einem Saab 900 zum Beispiel ist man immer gut angezogen. Man kann vor die Oper fahren, man kann aber genauso gut auf dem Supermarktparkplatz einkaufen fahren. Man hat also die Sympathiepunkte tatsächlich auf seiner Seite, gerade mit den klassischen Saab.
Die Saab-Gemeinde Hamburg-Schleswig-Holstein und ihre Leidenschaft für ein Auto. Manchmal ist es einfach Liebe.
Jörg, bist du gerade nicht ganz wehmütig geworden, als du diese alten Autos gesehen hast?
Ach, Fahrers alter Saab.
Ja, oder?
Das waren noch Zeiten. Ja, aber ich musste ihn dann irgendwann crashen. Ich verfolgte den Haupttatverdächtigen und bin ihm seitlich einfach reingecrasht.
Hier sehen wir deinen alten Wagen.
Ja, da war er noch heil und intakt.
Jetzt fährst du einen Manta.
Jetzt fahre ich einen Manta,
hast du dir jetzt ausgesucht?
Nee, ehrlich gesagt, den hatte ich dann plötzlich. Also ich war erst ein bisschen irritiert, dachte, ach ja gut, ist auch außergewöhnlich. Ja. Aber mir ist der ehrlich gesagt immer zu sauber.
Der Manta?
Ja, wenn der so gebracht wird, ja, ans Set. Klar, so ein Auto kommt von speziellen Besitzern, Liebhabern, die
ihren Wagen pflegen. Ich komme aus Rüsselsheim, Opel Manta, bin ich mit aufgewachsen. Also ich weiß, was das heißt,
ja,
wenn einer Opel Manta
auch,
fährt.
Klar, Richtung Sauerland haben alle Manta gehabt natürlich.
Ja, genau.
Aber der ist immer sehr sauber und den würde ich am liebsten immer ein bisschen dreckig machen. Weil ich glaube nicht, dass das Fahrer mit dem immer in die Waschstraße fährt. Aber das kann man natürlich nicht machen. Der Wagen gehört ja allen.
Okay, also dann lassen wir so, wie es ist. Aber wir lieben dich ja auch so als Faber. Diese Rolle Faber, die spielst du jetzt seit 12 Jahren. Was bedeutet die dir noch?
Ja, ich mag die Rolle weiterhin. Also sonst würde ich sie nicht mehr spielen. Mhm. Also das ist Gott sei Dank so ein vielschichtiger Charakter, dass ich da immer noch kleine Türchen entdecke. Und wenn ich dann auch so einen Beitrag dazu leisten kann, zu der Geschichte, wie auch das Drehbuch, was ich da geschrieben habe, von dem Teil nach Böhnisches Tod, dann reizt mich das natürlich umso mehr.
Typischer Faber, super beliebt, ist Kult. Also ist einer der beliebtesten Tatortkommissare. Fühlst du dich trotzdem manchmal so ein bisschen auf ihn reduziert, weil immer natürlich auch das Gespräch, wenn du über deine Karriere sprichst, der Fahrer
deshalb sprechen wir jetzt über das Buch, oder?
Raum einnimmst. Ja gut, es ist ja auch angesprochen. Ich meine, es gehört zu dir, wenn man 12 Jahre eine Rolle spielt.
Es kommt wirklich nur ganz kurz vor und ich erzähle eine Geschichte, die mit dem Tatort zusammenhängt. Aber über Fahrer wollte ich eigentlich gar nicht schreiben. Naja, es ist, mein Gott, Fluch und Segen ist jetzt ein großes Wort. Also natürlich ist es einfach toll, das machen zu dürfen. Und wenn die Leute mich als Tatortkommissar ansprechen, dann nehme ich es als Kompliment. Aber man weiß natürlich immer nicht, verhindert das auch irgendwas anderes? So, das weiß man, ja, wenn man damit anfängt, davon haben auch andere Kolleginnen und Kollegen schon berichtet. Gut, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich ihn nicht spielen würde, aber ich möchte ihn nicht missen.
Wir sind auch froh, dass du ihn spielst, aber nichtsdestotrotz hast du ja lange, bevor du überhaupt Fernsehen gemacht hast, Theater gespielt. Also du warst ein leidenschaftlicher Theaterschauspieler, bist jetzt auch ab und zu noch auf der Bühne und du hast mit einem Kollegen gespielt, der dir bis heute ein ganz lieber Freund ist und der möchte dir gerne was sagen.
Hi, mein lieber Jörg.
Na?
Grüß dich. Ja, keine Mühen wurden gescheut, mich zu erreichen, damit diese Nachricht bei dir ankommt. Stell dir vor, wir wären uns 1990 auf der Schauspielschule in München, dieser Otto-Falkenberg-Schule, nicht begegnet. Und dann im Sommer selben Jahres nicht an der Hochschule da in Stuttgart, wo wir dann zusammen zur Schauspielschule gegangen sind. Dann wären danach diese ganzen Geschichten, die du in deinem Buch geschrieben hast, nicht möglich gewesen. Hast du eigentlich von London geschrieben auch? Auf jeden Fall von Berlin, von Stuttgart und so weiter. Naja, ich hoffe, wir sehen uns in Köln bei der Lit Cologne. Ich hoffe, du hast noch ein Kärtchen für mich.
Okay. Habe ich, mein Lieber.
Ganz liebe Grüße aufs rote Sofa von Hüseyin. Ciao.
Wie geil ist das denn?
Oder?
Wann habt ihr den denn erreicht?
Vor allem, es war wirklich schwer, ihn zu erreichen. Hat er ja gerade gesagt, wir haben ihn fast gestalkt, hat er ja gesagt.
Ist das großartig? Ist das jetzt von heute? Oder?
Die Tage. Nee, ich weiß es nicht, ob es von heute, aber die Tage.
Ha, er hat dicht gehalten.
Aber super sympathisch und mit ihm hast du wirklich einiges erlebt.
Hüseyin ist ein Schatz. Hüseyin
ist auch Schauspieler.
Schatz. Er ist Schauspieler, genau. Und Regisseur. Er inszeniert mittlerweile ganz viel an Theatern. Schreibt Features fürs Radio. Sprecher und all sowas. Ja.
Ihr habt euch damals kennengelernt, weil ihr euch beide an der Otto-Falkenberg-Schule in München beworben habt.
Ja,
und
da
beide
sind
seid
wir
ihr
beide
nicht
bis in die Endrunde gekommen. Ja, immerhin. Aber dann war Sense und dann begegneten wir uns plötzlich wieder in Stuttgart beim Vorsprechen.
Das war nämlich das Besondere, weil ihr dann wirklich zusammen auf der Schauspielschule wart, nur eben nicht in München, sondern in Stuttgart und dort dann auch teilweise zusammen gewohnt habt. Was war mit London? Er hat gerade so eine Andeutung gemacht.
Ja, da sind wir irgendwann mal hin. Das war auch eine sehr lustige Fahrt. Ja. Aber das führt jetzt zu weit. Das wird dann Teil 2.
Im Buch beginnst du ja mit auch eine Szene, wo du beschreibst, wie du mit ihm in Berlin versuchst, bei der unglaublich renommierten Regisseurin der Schaubühne in Berlin, das Theater, wo man hin wollte als junger Schauspiel-Eleve.
Ja. Ja.
Und das ist aber gar nicht so leicht. Warum nicht?
Also erstmal, wir sind da wirklich hin, weil in Stuttgart da waren keine Intendanten und Regisseure, die zu uns gekommen sind und irgendwie sich im Vorsprechen angeguckt haben. Also mussten wir hinaus in die Welt. Und Schaubühne war das Objekt der Begierde. Wir sind nach Berlin und sind jeden Abend darum scharwenzelt, in der Hoffnung, Frau Andrea Breth da anzutreffen, die Intendantin. So. Und dann haben wir sie irgendwann gesehen. Sie saß nebenan in einem Restaurant im Ciao. Ja, deshalb hieß die Schaubühne bei vielen oft Ciao-Bühne, weil die Schauspieler da immer alle waren. Und dann sind wir da rein und dann saßen aber auch ihre Eltern daneben. Das war aber unser Glück, weil die ging in die Vorstellung und dann hatte sie Zeit für uns. 3 Stunden hat die dann mit uns gearbeitet und hat uns aber noch eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Wir sollten uns doch mal die Inszenierung von Kortner aus dem Jahr 1969 angucken, von Clavigo, mit Thomas Holzmann und Rolf Beusen, legendär. Dann haben wir das Band aufgetrieben, um uns das anzugucken, weil wir sollten auch eine Szene daraus spielen und sollten wiederkommen. Und dann haben wir gedacht, wir wollten dem Geheimnis des Spiels von diesen beiden auf den Grund kommen und haben gedacht, okay, wenn das so toll ist und die Breth das so gut findet, dann wäre es eigentlich das Beste. Wir fahren zu Thomas Holzmann oder Rolf Beusen und fragen die, ob die das mit uns einstudieren können.
Ja.
Und dann sind wir nach München gefahren, wo wir damals an den Kammerspielen waren. Die Odyssee geht noch ewig weiter, also wir haben wirklich alles gemacht. Das war sozusagen, also es ist eine Ebene des Aufbruchs, eines persönlichen Aufbruchs, so die Naivität und Hybris der Jugend, in einer Zeit des Aufbruchs, so habe ich es empfunden, nach dem Mauerfall halt. Ne? Ja, und es geht sehr absurd weiter. Und in dieser ganzen Nimmt Geschichte...
Nimmt sie euch denn dann?
Das verrate ich doch nicht.
Gut.
Das verrate ich doch
aber
nicht,
sie gibt
das
euch,
muss man doch nachlesen.
Was du verraten kannst, sie gibt euch noch eine Aufgabe.
Ja, ach, da passiert einiges. Und eine Geschichte hat auch mit einem Mettbrötchen
und mit Brigitte Bardot
zu tun. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie hängt das zusammen? Brigitte Bardot,
ich bin gespannt.
Und ein Mettbrötchen. Wir sind alle sehr gespannt. Ja.
Erzählst du es noch nicht? Also, wir müssen es lesen. Du erzählst nicht mehr. Nur
wie war denn das?
Ich
müsste selbst nachgucken. Ich weiß es nicht mehr.
Okay, ich verrate ein bisschen was. Du musst das Mettbrötchen so anhimmeln, als wäre es Brigitte Bardot.
Naja, ich musste. Also das, ich habe sozusagen, mein Rollenlehrer hat versucht, mir beizubringen, wie ich dieses Mettbrötchen wirklich richtig wahrnehme mit allen Sinnen, ja, und das spüre, ja, und da reinbeißen will. Und ich habe vor mir ein riesiges Buffet und ich versuche das, und Gott, was esse ich denn jetzt? Bin völlig überfordert. Ah, oh, da ist das Mettbrötchen, jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und aber ich habe es irgendwie nicht gut genug gespielt und dann hat er halt nach Tipps gesucht, ja, und aber alles Weitere im Buch.
Im Buch, und du bist dann eben erstmal nicht genommen worden, aber dann doch irgendwann.
Du darfst doch nicht alles
doch, verraten. Das steht ja in deinem Karriereweg. Du bist dann doch an der Schaubühne gelandet irgendwann. Zehn Jahre warst du im Ensemble der Schaubühne. Bist du da
genau,
auch
dann
mutig
war ich als
gesagt,
Gast, dann bin ich wiedergekommen. Mhm. Jetzt bin ich kurz wieder Gast und ich glaube, ich darf verraten, ich werde wieder fest hingehen. Also ich komme und will von der Schaubühne nicht loskommen.
Ah, spannend. Ja,
es gibt
gut.
neue Produktionen noch in diesem Jahr.
Gut, aber auch das verrätst du noch nicht. Ich merke schon, ich brauche gar nicht weiter fragen.
Also, hallo, wir sind doch, das ist doch der Abend der Cliffhanger, meine Damen und Herren.
Du hast Schauspiel richtig gelernt, und zwar in Stuttgart, nachdem es eben in München nicht geklappt hat. Und das ist ja eine von vielen Schauspielschulen Stuttgart. Ganz anders, wenn man Cold Cases studieren möchte, also das Ermitteln in unaufgeklärten Kriminalfällen, dann muss man nach Nienburg in Niedersachsen. Da gibt es keine Alternative. Der Kurs dort ist deutschlandweit nämlich der einzige. Bettina Lehnert war dort.
Rund 10% aller Mordfälle in Deutschland sind nicht aufgeklärt. Mit sogenannten Cold Cases beschäftigen sich Studenten an der Polizeiakademie in Nienburg. Sie sollen mit ihren Ideen zu neuen Ermittlungsansätzen die Kriminalpolizei unterstützen. Carsten Bettels ist ihr Unterrichtsleiter.
2014 aufgefunden in einer Toilettenanlage an der A1, Höhe Barkum, zuständig ist da die Polizei Kloppenburg, ein tot aufgefundenes Baby.
Sie versuchen herauszufinden, woher der Säugling kommt, wer seine Eltern sind und warum er sterben musste.
Man möchte Akten lesen, an den Fällen arbeiten, aber dass da wirklich Menschen hinterstecken und Schicksale, das ist ein Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Das nehmen die Studierenden mit fürs ganze Leben.
Carsten Bettels ist mit Studenten zum Tatort gefahren, dorthin, wo der tote Säugling gefunden wurde. Sie sollen sich einen eigenen Eindruck verschaffen. Die Polizeischüler haben eine Zeichnung des Babys anfertigen lassen. Die Hoffnung, Zeugen so emotional zu erreichen. Eine Herausforderung.
Dass man richtige Akten lesen kann, wo sich richtige Profis schon dran gemacht haben. Und nochmal zu sehen, wie die Kollegen draußen wirklich arbeiten und dass man dann auch einfach auch mitarbeiten darf und seine Gedanken mit einbringen darf, das ist einfach sehr interessant.
Also man bringt teilweise so gesagt naive Ideen mit, wo man sagt, das ist vielleicht doch nochmal ein Gedanke wert, wo ältere Kollegen vielleicht sagen, die Spur verläuft sowieso ins Nichts. Aber gerade das ist ja unser Ziel, dass wir neue Ansätze finden.
Über 1000 Spuren, aber die entscheidende ist nicht dabei. Der zweite Cold Case ist ein Mordfall von 2021 aus der Nähe von Goslar. Der Täter ist verurteilt, der Wagen des Opfers wurde gefunden. Die Leiche fehlt bis heute. Neue Ermittlungsansätze?
Im Nachgang zu der Tat hatte der Täter diverse Baumaterialien gekauft, darunter Bauzäune und auch Stacheldraht.
Mit digitalen Straßenkarten und Google Street View haben die Studierenden im Umkreis von Goslar 2021 gesucht. Ihre Hoffnung, diese speziellen Zäune auf Baustellen oder Neubaugebieten zu entdecken.
Die der Täter gekauft hat, sodass wir vermutet haben, dass dort gegebenenfalls tatsächlich die Leiche liegen könnte.
Leider eine falsche Spur. Carsten Bettels und sein Kollege Tim Küster fanden aber den Ermittlungsansatz der Studierenden gut. Gerade die neuen Ideen und die unkonventionelle Herangehensweise macht ihre Mitarbeit so wichtig.
Und jede Spur kann dann nochmal neu angeguckt werden und neu bewertet werden. Ist die Spur wirklich tatsächlich ausermittelt aus heutiger Sicht? Oder gibt es da vielleicht noch irgendetwas, was man nochmal machen kann? Und das ist etwas, wo wir durchaus ermittlungsunterstützend den sachbearbeitenden Dienststellen im Land helfen können.
Natürlich wäre es schön, einen Täter zu überführen mit unserer Arbeit. Und vielleicht gelingt das auch irgendwann mal. Aber das ist eben keine Arbeit für einen Schnellschuss. Das dauert seine Zeit.
In der Hälfte aller Cold Cases, die Sie hier im Studium bearbeitet haben, sind die Ermittlungen wieder aufgenommen worden. Und das ist schon mal ein Erfolg.
Ja, sehr spannend, aber du hast eben den Beruf des Schauspielers gewählt und spielst nur ab und zu Kommissar. Und Schauspielen, das schreibst du auch im Buch, das ist so eine Hassliebe. Manchmal hält es dich gefangen, dann haderst du, dann ist es ein Geschenk, dann ein Fluch. Warum?
Also das Schauspielen selbst ist ein Segen. Mhm. Es ist eher so, das sind die Fesseln des Betriebs. Ja, ob das jetzt Theater oder Film ist. Dieser Beruf ist nicht wirklich familienkompatibel, weil ne, du hast die unmöglichsten Zeiten, du musst dahin, ja, da gibt es kein Pardon. Und das hat mich oft zermürbt. Das mit der Familie, mit den Kindern unter einen Hut zu kriegen, hast du oft das Gefühl, oh, jetzt fehlst du wieder an entscheidenden Momenten, bei entscheidenden Momenten. Und zwei beschreibe ich auch hier, die waren halt besonders. Die haben sozusagen mit dem Leben und auch dem Tod zu tun, wo ich mit mir hadere, weil ich nicht da sein konnte. Oder nur bedingt da sein konnte.
Das ist einmal, als dein Vater im Sterben lag. Der war ja nachher in einem Pflegeheim, weil er so dement war.
Ja.
Und deine Mutter rief dich an und du warst aber auf Dreharbeiten.
Ja, ich hatte noch einen. Ich wusste, ich will sofort so schnell wie möglich zu ihm. Ja, habe mit ihm noch gesprochen. Oder beziehungsweise er konnte nicht mehr sprechen, aber ich habe es ihm gesagt. Ja, ich komme so schnell wie möglich. Ich hatte noch einen Drehtag, einen Tag drauf in Tschechien. Mhm. So, das war der letzte Drehtag für das ganze Team in Tschechien. Was machst du da? Es ist ein Sonntag, erreichst du da jemanden, sagst du das ab, kannst du das überhaupt absagen? Du musst da hin, das kostet ein Vermögen, was zieht das alles nach sich? Ja? Und da bist du dann wirklich irgendwie Gefangener dieses ganzen Systems, dieses Betriebs. Ja? Und dann habe ich gedacht, komm, wer weiß es, erwartet. Ich habe es nicht mehr geschafft, aber wer weiß. Meine Frau hatte dann eigentlich den richtigen Satz gesagt, nämlich, wer weiß, vielleicht wollte er das gar nicht. Er wusste das. Er hätte warten können, aber vielleicht,
schön.
Ja, das hat geholfen, dieser andere Blickwinkel darauf.
Gerade haben wir noch mal deine Frau gesehen, die ist ja auch Schauspielerin. Wie teilt ihr euch Kinder und Karriere, sodass jeder was davon hat, von beidem?
Ja, wir versuchen es. Ne? Es ist wirklich schwierig, diese Logistik hinzukriegen, dass jeder auf seine Kosten kommt. Das muss man ehrlich sagen. Und meine Frau stemmt da sehr viel, das muss man sagen.
Aber da hilft es ja vielleicht, dass du jetzt eben geschrieben hast, ein Buch hast und viel mit dem Buch zu tun hast.
Ja, ich bin auch viel mehr zu Hause, seitdem ich nicht mehr fest im Haus bin, am Theater, so wie früher. Das muss man sagen.
Und du bist auch hier bei uns im Norden. Du liest im Mai in Hannover, in Quedlinburg, also ganz querbeet auf der Seite von Rowohlt kann man das sehen.
Genau, Heide, Kampen auf Sylt, ja.
Jörg, vielen Dank.
Gerne.
Und Glückwunsch nochmal zu diesem tollen Buch, den ich nur empfehlen. Morgen kommt Maite Kelly, die Sängerin. Freuen wir uns auch sehr darauf, was sie so für Geschichten mitbringt. Und Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.